Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns Gelegenheit gibst, über all das nachzudenken, was so auf uns einflutet aus den Medien, was wir schlecht zurechtsortieren können, womit wir Mühe haben, was uns auch Anfechtungen bereitet. Danke für solche Möglichkeiten hier und auch gerade heute Abend. Und da bitten wir dich, führ du uns auch in unseren Gedanken, dass wir uns nicht nur Wissen anreichern, was dann doch wieder abebbt, sondern dass wir daraus auch Verhaltensmuster und Verhaltensregeln für uns selber ableiten können, damit wir uns, gerade wir als die, die zu dir gehören, uns so verhalten, passend verhalten, dass unsere Umgebung merkt, wir hängen nicht irgendeinem frommen Schema, frommen Gewohnheiten an, sondern wir sind bewegt von dir. Und darum bitten wir dich, dass es uns dazu verhelfen kann, auch heute Abend. Amen.
Ja, guten Abend. Ich hoffe, dass Sie jetzt nach einem guten Abendessen noch ein bisschen Energie für die Sinne und fürs Gehirn haben, dass nicht die ganze Energie im Magen sitzt, sondern dass wir uns ein bisschen mit diesem Thema zuwenden können. Ich werde versuchen, Ihnen auch ein paar sehr aktuelle Dinge nahezubringen und zu erklären. Und wenn Sie an irgendeinem Punkt merken, Sie verstehen gar nichts, dann machen Sie, es macht keinen Sinn, wenn ich eine halbe Stunde rede und wir uns nicht verstehen, machen Sie sich bemerkbar, wenn Sie irgendeinen Begriff oder irgendwas nicht verstehen. Es passiert leider manchmal so, dass wenn man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt, dass man die Sensibilität dafür verliert, dass nicht jeder sich Tag und Nacht mit demselben Thema beschäftigt. Also melden Sie sich ruhig, wenn Sie an irgendeiner Stelle etwas Erklärungsbedarf haben. Ich habe hier das Thema einfach mal illustriert mit der DNS-Doppelhelix, das werden wir uns etwas näher anschauen. Zellen, die aus einem Embryo entfernt werden, wir werden uns Stammzellen anschauen und auch darüber nachdenken, was wir heute mit Embryonen alles tun und glauben, tun zu können. Ich habe heute Nachmittag schon diese Folie, ich habe Ihnen gesagt, ich habe diese Folie bei jedem Vortrag vorne dran. Ich bin Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen und es ist mir persönlich ein Anliegen, das Wort Gottes und das, was wir Menschen an Wissen erwerben können, das zusammenzubringen, nicht gegeneinander ausspielen. Wir werden das auch bei diesem Thema sehen. Aber auch das immer wieder durchzubuchstabieren, das Wort Gottes steht oben, steht zuerst, steht am Anfang. Und mein Wissen, unser menschliches Wissen, steht am richtigen Platz, dort wo es unter dem Kreuz ist. Und ich sage das nicht besserwisserisch und überheblich, sondern wenn ich das sage, dann ist das etwas, was ich von mir selber merke, was ich immer wieder einüben muss. Dass unser Denken mitgeprägt ist. Auch das Denken von uns Christen ist mitgeprägt von dem, dass wir als Menschen eigentlich selbstständig, eigentlich gottlos sein wollen. Ich würde Sie gern mitnehmen, ein paar Dinge, da hoffe ich, dass ich Sie so mit Erinnerungen an den Schulunterricht ein bisschen abholen kann. Wir schauen uns an, was hat es mit Genen, was hat es mit dem ganzen Erbgut auf sich, was kann man da heute mit der Gentechnik machen. Wir werden uns mit etwas beschäftigen, was unter den Begriff Reproduktionstechnologie gehört. Da gehört dieses ganze Feld von Stammzellen und allen therapeutischen Versuchen mit darunter. Und wir werden bei all diesen Themen feststellen, da schwingen immer ethische Fragen mit. Darf man das? Wo sind die Grenzen? Und vielleicht bekommen Sie das mit, auch in den Medien. Diese Frage wird immer häufiger, auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Wir sind sehr, sehr sensibel für ethische Fragestellungen. Das Erstaunliche ist nur unsere Kompetenz, das heißt die Fähigkeit, Antworten zu geben, scheint auch bei aller intensiven Beschäftigung mit diesen Fragen nicht unbedingt großartig gewachsen zu sein. Wie sieht das aus mit den Genen? Wie sieht das aus mit dem Erbgut von uns Menschen? Ich möchte Sie zurücknehmen, Erinnerung an den Schulunterricht, vielleicht dort könnten Sie im Biologiebuch so ein ähnliches Bild schon gesehen haben. Wir wissen schon lange, dass wenn man Zellen, da können Sie zum Beispiel eine Zelle von Ihrer Haut nehmen, in fast allen Zellen unseres Körpers gibt es einen Zellkern und wenn wir den Zellkern im Labor präparieren, dann finden wir im Zellkern unter anderem diese Strukturen. Die heißen, die haben wir als Chromosomen bezeichnet. Chromosom heißt auf Deutsch übersetzt nichts anderes als Farbkörperchen. Und das hat damit zu tun, dass Kollegen von mir, also ich bin Chemiker, die haben mal, da gab es eine Zeit, da haben die mit großer Vorliebe Farben gemacht, Farbstoffe hergestellt. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit Farbstoffen? Und dann hat man zum Beispiel die Biologen gefragt, hier habt ihr Farbstoffe, guckt mal, ob ihr mit denen nicht was machen könnt. Und bei diesem Experimentieren hat sich herausgestellt, wenn man Zellen mit bestimmten Farbstoffen präpariert, dann nehmen diese Körperchen hier, nehmen den Farbstoff auf. Und wenn man das Gewebe, die Probe dann wieder wäscht, dann kann man unter dem Mikroskop diese Chromosomen mit dem Lichtmikroskop sichtbar machen. Die könnte man sonst sehr viel schwerer bloß erkennen und deshalb heißen die Farbkörperchen, weil die Farben aufnehmen und so sichtbar gemacht worden sind. Dann erinnern Sie sich vielleicht auch, dass es typisch ist für uns Menschen, dass wir 46 Chromosomen haben. Und zwar kann man die anordnen zu 23 Paaren. Das heißt, immer zwei Chromosomen, die sind nicht so ordentlich angeordnet, sondern dieses Karyogramm, so nennt man diese Anordnung, ist sozusagen, da hat man die Chromosomen fotografiert, ausgeschnitten und dann so angeordnet. Man findet, dass sie paarweise immer zusammenpassen und wir können in erster Näherung sagen, von jedem Chromosomenpaar stammt eins vom Vater und eins von der Mutter. Da gibt es noch spezielle Details, aber die brauchen uns jetzt nicht interessieren. Und wir wissen auch schon lange, dass diese Chromosomen etwas damit zu tun haben, dass körperliche Merkmale in einer spezifischen Weise von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Also wenn Sie so diese Erfahrung kennen, wenn Sie so zum ersten Mal ein neugeborenes Kind von Bekannten, von Freunden sehen und dem ins Gesicht schauen, ja, da sagt man, ja, also diese Nase, ganz der Vater oder was weiß ich, ja. Also diese Phänomene, das hat etwas mit diesen Strukturen, mit den Chromosomen zu tun. So wissen wir zum Beispiel, dass dieses Chromosomenpaar 23 unter anderem die Information für das Geschlecht trägt. So sieht dieses 23. Chromosomenpaar in Körperzellen von Frauen aus und bei Männern sieht das entsprechend so aus. Das X- und Y-Chromosom und Frauen haben zwei X-Chromosomen. Da gibt es übrigens eine interessante Geschichte. Da sind Frauen klar im Vorteil, denn man hat computertechnisch, also im computertechnischen Vergleich, man hat sozusagen für jedes Chromosom immer gleich die Sicherheitskopie dabei. Und bei Frauen gilt das für alle Chromosomen, auch für das Geschlechtschromosom. Die Männer haben hier die schlechteren Karten, die haben hier zwei verschiedene Chromosomen, das heißt, hier gibt es die Sicherheitskopie nicht. Und vor einigen Jahren war in wissenschaftlichen Journalen eine intensive Diskussion darüber, ob nicht die Männer massiv vom Aussterben bedroht sind, weil diese Sicherheitskopie fehlt. Man hat das daraufhin intensiver untersucht und festgestellt, ganz so schlimm ist es um den männlichen Teil der Weltbevölkerung nicht bestellt, und zwar deshalb, das ist ganz interessant, in diesem Y-Chromosom gibt es intern so viele gespiegelte Strukturen, also für diejenigen, für die Mathematik nicht ganz so schreckhaft ist, im Blick auf Mathematik nicht ganz so erschrocken sind, da gibt es sogenannte Palindromstrukturen. Also Strukturen, die anschaulicher gesprochen gespiegelt sind, und da kann man sozusagen intern Korrekturen vornehmen. Und insofern kann man durchaus für den männlichen Teil der Erdbevölkerung noch Hoffnung haben. Wir wissen auch, dass mit diesen Strukturen in einer spezifischen Weise Krankheitsbilder verknüpft sind. Wir werden nachher noch auf das sogenannte Down-Syndrom zu sprechen kommen. Die Ursache für das Down-Syndrom ist Trisomie 21. Das bedeutet, vom Chromosomenpaar 21 sind bei betroffenen Menschen nicht zwei, sondern drei Exemplare angelegt. Das sind drei Chromosomen 21 da, und wenn das der Fall ist, dann ist der betroffene Mensch vom Down-Syndrom betroffen. Das gibt es übrigens, das wissen viele Leute gar nicht, das gibt es für viele andere Chromosomen auch. Es gibt zum Beispiel Männer, die haben 2, 3, 4 oder 5 Y-Chromosomen. Und das kann dann zum Beispiel eine Ursache sein für Zeugungsunfähigkeit. Also das, was wir hier sehen, ist sozusagen der Normalfall, aber wir wissen, dass es da viele Ausnahmen gibt. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren das versucht, immer genauer zu verstehen. Wir haben hier noch einmal etwas abstrakt, eine Zelle, blau den Zellkern und da drin die Chromosomen. Und wenn wir uns ein solches Chromosom mal herausnehmen, dann sind auf diesem Chromosom sind einige Zentimeter von dieser DNS-Doppelhelix. Sie sehen, die sind relativ einfach aufgebaut. Da gibt es nur 4 verschiedene Bausteine. T, das ist immer mit A gekoppelt, und G und C. Und diese ganze Strickleiter besteht nur aus diesen 4 Bausteinen. Jetzt möchte ich Sie mal ganz kurz ein bisschen mitnehmen, weil Sie damit nicht jeden Tag in der Regel zu tun haben, um Ihnen so ein Gefühl dafür zu geben. Wenn wir alle 46 Chromosomen nehmen, also zweimal unser ganzes Erbgut, dann ist das so eine DNS-Doppelhelix, so eine Strickleiter mit einer Gesamtlänge von 2 Metern. Verteilt auf 46 Chromosomen, aber insgesamt 2 Meter DNS haben wir in jeder unserer Körperzellen. Diese Strickleiter ist 2 Nanometer dick. Kurze Erinnerung an den Physikunterricht, 1 Nanometer, 10 hoch minus 9 Meter. Trotzdem noch schwierig vorzustellen. Versuchen wir es mal mit einem Vergleich. Wenn ich diesen DNS-Faden, diese Strickleiter, so vergrößere, dass sie so dick wird wie eine Linie, die ich mit meinem Kugelschreiber aufs Papier malen kann, und einen Menschen mit einer Körpergröße von 2 Metern, also vielleicht etwa so, im selben Maßstab vergrößere, dann hätte der eine Körpergröße von 400 Kilometern. Also das ist das Größenverhältnis. 400 Kilometer Körpergröße zu Kugelschreiberstrichlinie. Oder einen anderen Vergleich. Dieses DNS-Molekül, das kennen wir heute so genau, dass wir wissen, wie die einzelnen Atome sind. Oder anders gesagt, ein Chemiestudent sollte, wenn er ein bisschen Erfahrung im Labor gesammelt hat, ein paar Semester studiert hat, in der Lage sein, ein Stück so einer DNS selber im Reagenzglas zusammenzubauen. Das ist einfach dann, wenn Sie das haben, das können Sie als weißes Pulver einfach in einem Reagenzglas haben. Wenn Sie eine solche DNS-Faden von einem Milligramm nehmen, ein Milligramm, das ist der tausendste Teil eines Gramms, dann können Sie mit diesem Faden, der die Masse von einem Milligramm hat, ungefähr die Erde mit dem Mond verbinden. So lang wäre er. Bei einer Masse von einem Milligramm. Können Sie jetzt nachvollziehen, dass ich begeisterter Naturwissenschaftler bin? Wenn man da hinguckt und das Vorrecht hat, solche Dinge zu untersuchen und solche Dinge zu studieren. Und sehen Sie, das funktioniert in aller Regel in unserem Körper wunderbar. Ohne TÜV, ohne irgendwelche Reparaturen, in aller Regel funktioniert das. Schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Um dann noch ein Beispiel zu haben. Sehen Sie? Nein, Sie sehen nicht. Aber Sie sehen hier viele Linien. Das, was Sie hier sehen könnten, wenn der Beamer eine bessere Auflösung hätte, sind diese Linien, das ist eine Abfolge von diesen Cs, Ts, Gs und As, die wir eben gesehen haben. Ja? Also das ist eine lange Zeichenfolge und das ist ein klitzekleiner Teil vom Chromosom Nummer 11. Und auf dem Chromosom Nummer 11 ist unter anderem die Erbinformation für den roten Blutfarbstoff, also für das Hämoglobin. Und jetzt gibt es manche Menschen, die haben an einer Stelle, in dieser riesigen Kolonne, an einer Stelle einen Buchstaben ausgetauscht. Haben Sie heute Morgen Ihre Zeitung gelesen? Also ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber bei unserer Zeitung, da ist es manchmal auffällig, wie viele trotz Computer und trotz Rechtschreibprogramm, da sind eine ganze Menge Rechtschreibfehler drin. Und in der Regel kann man trotzdem noch verstehen, was der Journalist da schreiben wollte. Also würde man sagen, in dem Text ein Buchstabe, so what? Schauen wir uns das mal an. An der Stelle 62.206 ist bei vermutlich fast allen von uns ein A umgeben von zwei Gs. Und diese Abfolge bewirkt, dass in das Hämoglobin eine bestimmte Aminosäure eingebaut wird. Und jetzt gibt es manche Menschen, die haben an dieser Stelle, an Stelle vom A, ein T, umgeben von zwei Gs. Und das bewirkt, dass ein anderer Baustein eingebaut wird in das Hämoglobin. Und was ist die Folge? Das ist ein rotes Blutkörperchen, ein Erythrozyt, der in Ihrem Blut den Sauerstoff aus der Lunge mitnimmt und im ganzen Körper verteilt. Das ist die Normalform, an der Stelle 62.206 ein A. Und das ist ein rotes Blutkörperchen, da ist nur dieser eine Buchstabe anders. Und das rote Blutkörperchen sieht so aus und kann fatalerweise keinen Sauerstoff transportieren. Menschen, die ausschließlich solche Erythrozyten haben, sind nicht lebensfähig. Was ist der Grund? Durch diese kleine Veränderung faltet sich das Hämoglobin etwas anders und das bewirkt, dass der rote Blutfarbstoff viel besser stapelbar ist. Oder fachlicher ausgedrückt, das Hämoglobin kristallisiert aus und zwingt diese Zelle, die eigentlich so diskusförmig ist, in diese Sichelform und die ganze Funktion ist weg. Und die Ursache ist nur ein Buchstabe, ein Baustein ausgetauscht. Sehen Sie, das ist das Spannende an Genetik und das ist die Motivation für Menschen, wenn sie sagen, wir müssen Gentechnik noch viel besser verstehen, denn wenn wir diesen Defekt korrigieren könnten, und das wäre Gentechnik zum Beispiel, dann könnten wir diesen Menschen helfen. Wir kennen nicht nur diese Stelle 62.206 auf dem Chromosom Nummer 11, sondern wir haben seit einigen Jahren Kenntnisse über das gesamte Genom. Wir haben vorher gesagt, 2 Meter DNS-Strickleiter, das ist zweimal die gesamte Information, also die Information steht auf einem Meter. Und auf diesem einen Meter sind etwas mehr als 3,1 Milliarden solcher Bausteine nacheinander. Und in der Abfolge dieser 3,1 Milliarden Bausteine ist unsere Erbinformation abgespeichert. Und jetzt haben Sie in der Schule gelernt, dass auf dieser DNA die Bauanleitung für unsere Eiweiße abgespeichert ist. Dann hat man vielleicht sogar auch noch gelernt, wie das übersetzt wird. Da gibt es einen genetischen Code. Das heißt, man kann diese immer solche Dreierblöcke übersetzen in eine Aminosäure. Aber vielleicht muss ich Ihnen jetzt noch was Spannenderes sagen. Heute wissen wir, dass in dieser Art weniger als 5% der Information auf diese Weise gebraucht wird. Das heißt, das, was wir mal angenommen haben, wie die Erbinformation funktioniert, das trifft für weniger als 5% zu. Anders gewendet bedeutet das, für mehr als 95% der Information, die da drin ist, wissen wir gar nicht, wozu ist die da. Das hat dazu geführt, dass vor einigen Jahren ganz viele Kollegen diesen Rest, diese 95%, einfach als Junk deklariert haben. Abfall. Nun, inzwischen sind sie vorsichtiger geworden. Wir haben gesehen, die Dinge sind ein bisschen komplizierter. Man darf nicht, also unser Erbgut ist nicht ein einziger großer Mülleimer, sondern wir haben da noch manches zu entdecken. Aber vielleicht nochmal zu den 3,1 Milliarden Bausteinen. Wenn Sie das, also Sie können heute, im Grunde genommen, wenn Sie 10.000 Euro investieren wollen, dann können Sie Ihr Erbgut entschlüsseln lassen. Im Januar diesen Jahres waren die Kosten für ein menschliches Genom lagen bei etwas über 8.000, nein, nicht Euro, sondern 8.000 Dollar. Und das Ziel der Wissenschaftler ist, wir wollen in nächster Zeit ein menschliches Genom für 1.000 Dollar. Das ist so das angestrebte Ziel. Wenn ich Ihnen sage, dass das erste menschliche Genom, das 2003 veröffentlicht worden ist, das hat noch über 100 Millionen US-Dollar gekostet. Und in dieser Zeit ist die Effektivität, die Kostensenkung so dramatisch gewesen, also es ist vermutlich nicht mehr so lange dauern. Und man glaubt, wenn man ein Erbgut für 1.000 Dollar hat, dann könnten das vielleicht langsam die Krankenkassen übernehmen. Sie könnten sich also Ihr Erbgut, wenn Sie so viel Geld momentan gerade investieren wollen, auf eine CD drucken lassen und dann haben Sie 3,1 Milliarden Cs, Gs, Ts und As hintereinander. So richtig spannend ist es nicht zu lesen. Aber nur damit Sie keine falsche Vorstellung haben, das ist nicht einfach so, ja, sagen wir vielleicht einmal die Bibel oder so, sondern um auf 3,1 Milliarden Zeichen zu kommen, da können Sie sich mehrere, na, Brockhaus kennt heute ja niemand mehr, heute kennt man nur noch Google, aber vielleicht kennen Sie noch so alte Enzyklopädien, so alte große mehrbändige Lexikas, also die große Brockhaus-Enzyklopädie, die können Sie sich ein paar Mal kaufen, bis Sie auf 3,1 Milliarden Zeichen kommen. Das haben wir also heute sozusagen alles drin. Und das Spannende ist, das ist ein Artikel, der ist erst jetzt vor wenigen Tagen erschienen. Wir kennen das menschliche Erbgut und haben zunächst geglaubt, jetzt können wir alles machen. Jetzt können wir alle Krankheiten so langsam angehen und dann haben wir es. Aber Je mehr wir vom Erbgut wissen, umso bedeutender wird ein neuer Begriff Epigenetik. Und diese Vorsilbe Epi, die bedeutet daneben, danach. Wir merken inzwischen, dass es ganz viele andere Einflüsse gibt, als wie das Erbgut. Nur ein Beispiel, diese neue Studie, da wurden über 30 Zwillinge untersucht, darunter eineiige Zwillinge, ich meine 18 eineiige Zwillingspärchen und über 20 zweieiige Zwillinge. Und eineiige Zwillinge, die kommen aus einem Ei, von einem Erbgut her, die sind genetisch zunächst einmal identisch. Und die Erfahrung zeigt, schon im Mutterleib, noch in der Schwangerschaft, wird das Erbgut dieser beiden Zwillinge so unterschiedlich geprägt, dass die zum Beispiel hinsichtlich Krankheitsanfälligkeit und, auch als eineiige Zwillinge enorme Unterschiede aufweisen. Obwohl sie formal, wenn sie da eine Genomanalyse haben, haben sie das identische Ergebnis und trotzdem haben wir ganz klare Hinweise, es gibt noch viel, viel andere Einflüsse, die dieses Erbgut sozusagen steuern und handeln. Eine ganz neue Studie. Das Ganze gewinnt Brisanz, wenn wir uns daran erinnern. Vielleicht haben Sie das mitgekriegt, im Jahr 2010 hat dieser Herr, Robert Edwards, den Medizinnobelpreis bekommen. Und zwar, weil er zusammen mit einem Kollegen, der schon verstorben ist und deshalb den Nobelpreis nicht mehr bekommen konnte, die In-vitro-Fertilisation entwickelt hat. Man konnte schon seit vielen Jahren vorher das mit Mäusen machen, künstliche Befruchtung, dass man Geschlechtszellen im Reagenzglas vereinigt hat. Und Robert Edwards war verantwortlich dafür, dass diese junge Dame zur Welt kam. Louise Brown ist der erste Mensch, der durch künstliche Befruchtung 1978 zur Welt kam. Das ist übrigens ihre Mutter. Und Louise Brown ist verheiratet, hat eigene Kinder, die übrigens durch natürliche Zeugung gezeugt worden sind. Aber wir haben seit dieser Zeit diese technische Möglichkeit der Befruchtung im Reagenzglas. Das sieht dann so aus, dass man im Labor der Frau Eizellen entnimmt und sie dann in einer solchen Kulturschale mit Samenzellen vereinigen kann. Und man kann dann diese Embryonen im Labor einige Stunden züchten, vielleicht sogar auch einige Tage. Aber wenn daraus ein Mensch werden soll, dann muss dieser Embryo zumindest heute noch in die Gebärmutter einer Frau eingepflanzt werden. Einige Wissenschaftler arbeiten daran, diese Zeit immer mehr zu verkürzen und vielleicht kommt der Tag, an dem ein Mensch sozusagen komplett im Labor von der Vereinigung der beiden Geschlechtszellen bis zur Geburtsreife im Labor heranwachsen kann. Aber heute ist das noch nicht möglich. Wir haben, das ist so ein Schnitt durch, hier haben wir den Eierstock einer Frau, das ist auf der rechten Seite in etwa symmetrisch und aus diesen Bläschen werden in der Regel abwechselnd einmal in einer Menstruationsperiode, also normalerweise so einmal im Monat, eine Eizelle freigesetzt, die auf der Wanderung, die wird durch diese Öffnung hier aufgenommen und eingeschleust in den Eileiter und auf der Wanderung durch den Eileiter kann es zur Befruchtung kommen und dann finden die ersten Zellteilungen praktisch auf dem Weg vom Eierstock durch den Eileiter in Richtung Gebärmutter finden die ersten Zellteilungen statt. Und im Blastozystenstadium, wir schauen uns das gleich noch genauer an, beginnt sich der junge Embryo einzunisten in der Gebärmutter. Das ist eine Eizelle mit einem Spermium. Das sind schon ganz spannende Dinge. Wie kommt es überhaupt dazu, dass nur ein Spermium da eindringen kann? Da sind in dieser Zelle ganz spezielle Mechanismen vorgesehen, dass wirklich nur ein Spermium eindringt, denn wenn dort mehrere Spermien drin wären, könnte gar keine Entwicklung stattfinden. Und dann teilen sich diese Zellen, und zwar zunächst einmal die ersten Zellteilungen, da wächst diese Eizelle eigentlich gar nicht, sondern sie schnürt sich nur ein und wird diese ursprünglich eine Zelle, aus der werden zwei, und dann werden aus diesen zwei Zellen, die sind immer noch etwa zusammen so groß wie ursprünglich die eine, werden vier Zellen, acht Zellen, und dann wird das immer mehr. Dieses Stadium hier nennt man dann Morula-Stadium, weil das so aussieht wie eine Maulbeere. Und dann wird daraus eine Kugel, also wie ein Fußball. Und in diesem Stadium nistet sich die befruchtete Eizelle, der frühe Embryo, ein in die Gebärmutter. Also all das passiert praktisch auf der Wanderung in die Gebärmutter. Im Original sieht man das so, das hier ist so eine Eizelle, das ist jetzt eine mikroskopische Aufnahme, und hier sieht man, das ist jetzt noch keine Zygote, noch keine befruchtete Eizelle, denn hier sind die beiden Zellkerne noch nicht komplett miteinander verschmolzen. Also das ist der Zellkern, der ursprünglich mit dem Spermium kam, und hier der Zellkern aus der Eizelle. Und wenn die jetzt ganz miteinander verschmolzen sind, dann haben wir sozusagen, das ist das Startsignal für das neue Individuum. Übrigens, dieser rote Kreis ist hier nur aus didaktischen, der ist also nicht da im Original drauf. Nur damit da keine Missverständnisse aufkommen. Und so sieht das dann ungefähr nach einem Tag aus. Da haben wir dann das Vierzellstadium und hier nach zwei Tagen das Morula-Stadium. Und das kann man noch im Labor heute so machen. Und das ist jetzt so eine Blastozyste. Und die hat man jetzt gefenstert. Das heißt, man hat Zellen aus dieser Hülle, aus der Kugelhülle, herausgenommen und sieht jetzt ins Innere dieser Kugel hinein. Also wie wenn Sie einen Fußball nehmen und da so einige Felder weg rausschneiden, und jetzt gucken wir da rein, und aus diesen Zellen, die diese Hülle darstellen, da wird in der weiteren Entwicklung wird die Plazenta, der Mutterkuchen. Und der eigentliche Embryo, der wird aus diesen Zellen, die wir hier unten sehen, da, und das sind die embryonalen Stammzellen. Und daraus entwickelt sich der eigentliche Embryo. Und das ist eine Quelle, wie man zu Stammzellen kommen kann, indem man eine solche Blastozyste öffnet und diese embryonalen Stammzellen herausnimmt. Warum es ein großes Interesse an diesen Stammzellen gibt, hat verschiedene Gründe. Zwei möchte ich Ihnen nennen. Ein Grund ist, diese Zellen können sich, soweit wir das bisher untersucht haben, in alle Zelltypen ihres Körpers differenzieren. Also sie können aus diesen Zellen Muskelzellen, Sehzellen, Nervenzellen, Hautzellen, was immer sie wollen, können sie daraus machen. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben inzwischen Protokolle entwickelt, wo man solche Stammzellen nehmen kann, in eine Kulturschale bringen kann, sie mit bestimmten Proteinlösungen behandeln kann und sie damit veranlassen kann, dass sie sich in Herzmuskelzellen entwickeln. Und dann können Sie unter dem Mikroskop sehen, wie diese Zellen beginnen, sich rhythmisch, spontan zu kontrahieren. Sie machen genau das, was die Herzmuskelzellen machen. Sie können das im Labor unter optimalen Bedingungen vielleicht 10 Tage machen und dann gehen die Zellen kaputt. Man kann diese Zellen, man hat das bei Mäusen schon gemacht, Mäusen spritzen und kann nachweisen, dass diese Zellen sich am Herzen anlagern. Und jetzt sage ich Ihnen einen Traum von Ärzten, die sagen, wenn wir das könnten, bei Menschen machen, Herzmuskelzellen, die auf diese Weise entstanden sind, einem Menschen nach Herzinfarkt injizieren und wenn es gelänge, die mit dem Herzen zu synchronisieren, dann ist Herzinfarkt gar kein Problem mehr. Sie gehen einfach ein paar Tage in die Klinik, man macht diese Prozedur durch und Sie haben hinterher ein Herz, das ist so leistungsfähig, das können Sie sogar bestellen, wie leistungsfähig Sie das wollen. Wäre das nicht eine tolle Sache? Oder vielleicht eine ganz andere Sache. Ein älterer Mensch leidet an Alzheimer. Nervenzellen werden abgebaut. Gar kein Problem. Wir könnten aus diesen Zellen Nervenzellen machen. Sehen Sie, das sind so Gedanken, das sind solche Träume von Medizinern und was Kollegen antreibt, hier zu forschen. Was könnten wir damit nicht machen? Es gibt ein kleines Problem und diese Frage sollten wir uns gönnen. Was passiert, wenn ich diesen Embryo öffne? Dann ist er kaputt. Und jetzt ist die spannende Frage, was ist das? Ist das einfach nur so ein Zellklumpen? Nun, wenn Sie diesen Zellklumpen in die Gebärmutter einer Frau einführen und der dort tatsächlich sich stabil einnistet, dann können Sie, vorausgesetzt die Schwangerschaft verläuft stabil, die Frau am Ende der Schwangerschaft von einem Kind entbinden. Das heißt, wenn Sie diesen Embryo ausschlachten, ist der hin. Embryonale Stammzellen gewinnen Sie nur mit Embryonen verbrauchenden Technologien. Darf man das? Ist es gerechtfertigt, Embryonen zu verbrauchen, wenn man damit doch Gutes tut? Andere Menschen heilt? Vielleicht? Spannende Fragen. Aber sehen Sie, da haben wir technologisch einen Fortschritt gemacht, haben Türen aufgemacht zu vollkommen neuen Handlungsmöglichkeiten und stehen plötzlich vor der Frage und merken, wir müssen ganz neu die Frage beantworten, wann fängt ein Mensch an? Ist das schon ein Mensch? Wird das ein Mensch? Wann wird das ein Mensch? Sind die Mediziner, die diese Embryonen verbrauchen, Mörder? Wie wollen wir das handhaben? Spannende Fragen. Es gibt andere Quellen für Stammzellen. Man kann, das ist eine Plazenta nach der Geburt, der Mutterkuchen, und man kann aus dem Gewebe, aus dem Blut, das da drin ist, kann man Stammzellen vom Embryo präparieren. Und das wird heute Schwangeren angeboten. Man kann das machen. Ethisch ist das aus meiner Sicht gar kein großes Problem. Sie müssen dafür einige tausend Euro bezahlen, die müssen Sie vor allem bezahlen für Lagergebühren. Da bleibt dann von diesem ganzen, von dieser Probe, die da entnommen wird, da bleibt dann so ein, in einem kleinen Plastikröhrchen, bleibt da so ein halber Tropfen, den Sie da erkennen können, übrig. und dass er dann in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius tiefgefroren. Und für die Lagerung dieses Plastikröhrchens zahlen Sie etliche 1.000 Euro. Wenn Sie dieses Geld haben, spricht aus meiner Sicht eigentlich nichts dagegen, so etwas zu tun. Sie müssen sich nur im Klaren sein. Bisher kann man mit diesen Stammzellen bei Ihrem Kind noch gar nichts machen. Wir haben bisher noch keine etablierte Therapie mit diesen Stammzellen. Aber sie sind ungeheuer verheißungsvoll, und wenn Sie einem Neugeborenen sozusagen diese Möglichkeit eröffnen wollen, könnten Sie das zum Beispiel mit diesen Stammzellen machen. Ich persönlich würde diese Form, die wir hier diskutiert haben, ich persönlich würde das kategorisch ablehnen, diese Technologie anzuwenden. Übrigens haben wir das in Deutschland politisch sehr geschickt gemacht. Wir haben in Deutschland gesagt, also embryonale Stammzellen werden in Deutschland nicht hergestellt. Wir bestellen sie aus dem Ausland. Übrigens, und das macht mich dann auch nachdenklich, die beste Lieferadresse, auch für deutsche Bestellern, ist Israel. Aber das wäre ein eigenes Thema. Seit ungefähr 2007 wissen wir, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, zu Stammzellen zu kommen. Und zwar, wir wissen heute, dass wir ganz noch, das sind Fibroblasten, das sind Bindegewebszellen, also davon haben wir mehr als genug in unserem Körper, die können wir heute umprogrammieren. 2007 gab es die erste Publikation für menschliche Fibroblasten, die man umprogrammieren kann. Man muss einfach einen Cocktail von 4 Proteinen dazugeben, und dann kann man diese Fibroblasten sozusagen umprogrammieren, dass sie sich wieder verhalten wie embryonale Zellen. Und da haben ganz viele Fachkollegen gesagt, klasse, genau das, was wir schon immer wollten. Das sind einfach diese ersten Arbeiten. Hier hat eine Arbeitsgruppe 2011 gesagt, das ist ja ganz toll, diese neue Technologie nimmt uns die ganzen ethischen Probleme weg. Ja? Wenn wir Bindegewebszellen umprogrammieren können in embryonale Zellen, dann sind alle ethischen Probleme sind damit weg. Vielleicht. Hans-Werner Denker ist ein deutscher Medizinprofessor, inzwischen pensioniert, und er sagt, Freunde, das ist nicht so ganz wahr. Denn auch wenn wir Bindegewebszellen nehmen und die so umprogrammieren, mal abgesehen von allen technologischen Herausforderungen, die damit dazugehören, aber dann haben wir im Grunde genommen Zellen, die dieselbe Möglichkeit haben wie Embryonen, nämlich zu einem kompletten Menschen zu werden. Und ist es dann redlich, die einfach anders zu behandeln? Also da gibt es eine ganze Menge an Fragen, weil man auch hier sozusagen Embryonen zerstören würde. Er hat ja eine ganze Reihe an Fragen einfach mal aufgelistet. Und es ist interessant, was manche etablierte Wissenschaftler sich dann herausnehmen, wenn sie pensioniert sind. Und Hans-Werner Denker sagt einfach, der schwimmt an der Stelle ein bisschen gegen den Strom und sagt, Leute, das sind einige unangenehme Fragen, aber wir können die nicht einfach so vom Tisch wischen. Also die Probleme sind noch nicht alle gelöst, wenn man einfach sagt, naja, also wir machen unsere Stammzellen jetzt eigentlich aus Bindegewebszellen. Wenn die dann die Qualität haben von embryonalen Stammzellen, haben wir eigentlich moralisch auch ein vergleichbares Problem. Aber schauen wir uns noch einen anderen Aspekt an. Wir haben jetzt die Möglichkeit, menschliche Embryonen im Labor herzustellen, und wir kennen das menschliche Genom. Das gibt uns ein ungeheuer starkes Instrument in die Hand für die Diagnostik. Wir kennen heute einige hundert, viele hundert Erbkrankheiten und die damit verbundenen Strukturen auf der DNS-Strickleiter. Und das kann man nutzen, zum Beispiel während der Schwangerschaft, in der vorgeburtlichen Diagnostik. Aber wenn wir Embryonen im Labor erst erzeugen, dann können wir das auch noch nützen, bevor man Embryonen wieder einer Frau einpflanzt. Die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, abgekürzt PID. Als ich das letzte Mal hier zu diesem Thema referiert habe, habe ich noch gesagt, PID ist in der Bundesrepublik durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Ich habe damals gesagt, das wird sich ändern. Ich erzähle Ihnen gleich, was sich geändert hat. Damals war es so, dass deutsche Ehepaare zur künstlichen Befruchtung nach Holland, aber vor allem nach Spanien gegangen sind, weil die Kliniken dort höhere Erfolgsquoten aufgewiesen haben. Gut, die hatten dort sicher auch gute Ärzte, aber der entscheidende Vorteil war, dass dort PID angewendet worden ist. Das heißt, es wurde nicht wie in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz vorgeschrieben, alle erzeugten Embryonen verwendet, sondern die wurden einer Selektion unterzogen. Und der Embryo, der nicht wirklich gut ausgesehen hat oder der irgendwelche genetischen Auffälligkeiten aufgibt, der wurde einfach aussortiert. Was ist in Deutschland passiert? In Deutschland gab es eine interessante Sache. Ein Berliner Gynäkologe hat im Jahr 2006 bei 3 Frauen PID durchgeführt. Das war verboten. Aber diese 3 Frauen, die bei ihm in der Klinik waren, hatten alle schon Schwangerschaften mit behinderten Kindern hinter sich und wollten Kinder durch künstliche Befruchtung und diese Erfahrung, wenn irgend möglich, nicht noch einmal machen. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Und der Gynäkologe hat PID angewendet und hat sich anschließend selber angezeigt und hat gesagt, ich will klären lassen durch die deutsche Justiz, ob dieses Gesetz, ob ich jetzt ein Verbrecher bin oder nicht. Und im Jahr 2009 ist dieser Arzt von einem Berliner Landesgericht freigesprochen worden, aber die Staatsanwaltschaft ist in Revision gegangen, weil sie gesagt hat, Leute, wir haben hier ein Gesetz und hier ist eindeutig gegen ein Gesetz verstoßen worden und wir nehmen das als Staatsanwaltschaft nicht so einfach hin. Und dann ging das an den Bundesgerichtshof nach Leipzig und dort ist sozusagen ein Grundsatzurteil gefällt worden im Juli 2010, also vor etwas mehr als 2 Jahren. Und der BGH in Leipzig hat festgestellt, dass PID in besonderen Ausnahmefällen zulässig ist. Und hat diesen Gynäkologen ebenfalls freigesprochen. Sie haben gesagt, PID ist erlaubt, wenn es um die Erkennung schwerwiegender genetischer Schäden geht, aber nicht, wenn es um ein Wunschkind, um irgendwelche Idealvorstellungen von Eltern geht. Matthias Blöchle ist dieser Gynäkologe und er hat in der Folge dieses Rummels ein Buch publiziert, mit dem hochinteressanten Titel Vom Recht auf ein gesundes Kind. Spannend. Als Vater von 4 gesunden Kindern weiß ich etwas von dem Wunsch, von dem ganz starken Wunsch nach gesunden Kindern. Aber ein Recht auf ein gesundes Kind. Matthias Blöchle ist von dem Verlag interviewt worden zu der Herausgabe dieses Buchs. Und dort wird unter anderem gefragt, die Gesellschaft ist bei der Frage, ob PID erlaubt sein soll oder nicht, gespalten. Denn es geht hier um die Frage, wann das menschliche Leben beginnt. Was ist für Sie ein Leben? Wann ist für Sie ein Leben ein Leben? Und Sie sehen hier schon, die Antwort ist nicht ganz kurz. Und es ist eine spannende Formulierung, wo es im Grunde genommen darum geht, naja, so ganz genau kann man das nicht sagen. Das kommt immer drauf an. Dann wird die Frage gestellt, in Ihrem Buch vom Recht auf ein gesundes Kind beziehen Sie eindeutig Stellung für PID, aber darf es ein Recht auf ein gesundes Kind überhaupt geben? Und seine Antwort darauf, jede Frau hat ein Recht auf ein gesundes Kind, jedenfalls in dem Sinne, dass sie durch medizinische Behandlung versuchen kann, ein solches zu empfangen und zu gebären. Niemand hat das Recht, den Zugang zu dieser Behandlung zu verwehren. Es ist interessant, wir haben heute Nachmittag über Leben nachgedacht und sehr klar festgestellt, wir können es gar nicht machen. Auch menschliches Leben können wir nicht machen. Wir wissen eine ganze Menge, wie es funktioniert, aber wirklich machen können wir es nicht. Aber wir entscheiden darüber, welche Qualität menschliches Leben denn aufweisen muss, damit wir es akzeptieren, damit wir es für gesellschaftlich zumutbar halten. Sehen Sie, ich glaube, man muss nicht Prophet sein, um zu sagen, dass wenn heute ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt kommt, da werden die Nachbarn und vielleicht nicht nur hinter vorgehaltener Hand sagen, also das hätte ja müssen nicht sein. Das hätte man können verhindern, natürlich hätte man das können. Indem man diese Diagnose stellt und das Kind daran hindert, auf die Welt zu kommen. Woher nehmen wir die Kompetenz? Es ist ein Irrtum, wenn Eltern meinen, wir haben es gemacht. Es gehört uns. Das merken Eltern ganz schnell, das ist gar nicht wahr. Unsere vier Kinder sind jetzt alle aus dem Haus. Es ist nicht wahr, dass die uns gehören. Nicht wahr. Und das kriegen Eltern spätestens mit, wenn die lieben Kinderlein so ein bisschen in die Pubertät kommen. Und nicht mehr nur so brav sind. Das gab in Deutschland natürlich jetzt ein Problem. Jetzt hatten wir einen Arzt, der PID, die verboten ist, durchgeführt hat, von höchstrichterlicher Instanz freigesprochen worden ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Realität, dass das höchste Gericht sagt, PID ist zulässig und die Rechtslage in Deutschland sagt nein. Es war die Politik gefordert. Der Deutsche Bundestag hat am 7. Juli 2011, letztes Jahr, nach intensiver Diskussion im Deutschen Bundestag, PID zugelassen, unter bestimmten Bedingungen. Es musste das Embryonenschutzgesetz verändert werden und das hat am 23. September vergangenen Jahres den Deutschen Bundesrat passiert. Es gibt also inzwischen ein verändertes Embryonenschutzgesetz und dort steht jetzt im Paragraph 3a Absatz 1, wer Zellen eines Embryos in vitro, also im Reagenzglas, in der Kulturschale, vor seinem Transfer in die Gebärmutter genetisch untersucht, also Präimplantationsdiagnostik durchführt, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Paragraph 2 besteht aufgrund der genetischen Disposition der Frau, von der die Eizelle stammt, oder des Mannes, von dem die Samenzelle stammt, oder von beiden für deren Nachkommen das hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit handelt nicht rechtswidrig, wer zur Herbeiführung einer Schwangerschaft mit schriftlicher Einwilligung der Frau, von der die Eizelle stammt, nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik Zellen des Embryos in vitro vor dem Transfer in die Gebärmutter auf die Gefahr dieser Krankheit hin genetisch untersucht. Also Paragraph 1 wird gesagt, ist verboten. Paragraph 2 sind dann Ausnahmen, also schwerwiegende. Wo war's? Von einer schwerwiegenden Erbkrankheit. Wenn der Verdacht vorliegt, dann kann man das straffrei tun. Es wird dann geregelt noch nachher, dass die Eltern aufgeklärt werden müssen, es muss Beratung geben, und zwar hinsichtlich medizinischer, psychischer und sozialer absehbarer Folgen. Es muss eine interdisziplinär zusammengesetzte Ethikkommission jeden Einzelfall diskutieren und entscheiden, und dann muss das von einem qualifizierten Arzt durchgeführt werden. Das heißt, wir haben ein Gesetz, es weiß noch niemand, wie dieses Gesetz umgesetzt werden soll. Vor wenigen Tagen, am 11.07., ist ein Referentenentwurf vorgelegt worden. Das heißt, das ist eine Gesetzesvorlage, die noch nicht im Deutschen Bundestag beschlossen ist. Und da geht es jetzt um eine Verordnung über die rechtmäßige Durchführung einer PID. Also das heißt, jetzt wird eine konkrete Regelung, ist jetzt sozusagen beim Deutschen Bundestag, wird jetzt dort nach der Sommerpause beraten und dann entschieden, und dann wird das auch in der Bundesrepublik ganz normaler Alltag sein. So schnell kann das gehen. Und jetzt haben Sie vielleicht gehört, es gibt schon wieder was anderes, worüber man sich aufregen kann. Dort, wo ich herkomme, aus Konstanz, gibt es eine Firma, die heißt Life Codex. Vielleicht haben Sie in den letzten Wochen von denen in den Medien gehört. Die haben einen Bluttest entwickelt. Da kann man während der Schwangerschaft aus dem Blut der Mutter feststellen, ob der Embryo, der in ihr heranwächst, ob der am Down-Syndrom, ob der Voraussetzungen für das Down-Syndrom hat. Bisher konnte man, das war ein ganz normales Element der Schwangerschaftsuntersuchung, nach dem ersten Drittel der Schwangerschaft gab es eine Untersuchung, und zwar mit Ultraschall und Blut, der Mutter wurde Blut entnommen. Das ist also eine sogenannte nicht-invasive Methode, also man greift nicht in den Körper, außer bei der Blutabnahme, ein. Und man kann aufgrund dieser Untersuchung sagen, ob gewisse Voraussetzungen da sind für das Down-Syndrom, ja oder nein. Wenn man das genauer und sicherer abklären will, kann man ungefähr im gleichen Zeitraum ab der 12. Woche eine Chorionzottenbiopsie vornehmen. Das heißt, man geht in der Regel mit einer langen Kanüle durch die Bauchdecke und nimmt von dem Gewebe, das sich zur Plazenta, zum Mutterkuchen entwickelt, Gewebe ab und untersucht das und kann dann eine Aussage zum Down-Syndrom machen. Problem hierbei ist, das ist eine invasive Methode. Die Aussagekraft ist sehr hoch. Das Ergebnis hat man ungefähr nach 2 Wochen, also diese Gewebeprobe muss im Labor untersucht werden. Aber man hat auch ein Fehlgeburtsrisiko von bis zu 2%. Also das heißt, es könnte durch diese Untersuchung eine Fehlgeburt oder in ganz wenigen Fällen auch eine Infektion, dadurch, dass man sozusagen durch die Bauchdecke einsticht, eine Infektion verursacht werden. Etwas anderes, was auch noch bekannt ist, was etwas später ab der 15. Schwangerschaftswoche gemacht werden, eine Amniozentese. Dort wird Fruchtwasser entnommen. Und im Fruchtwasser sind auch Zellen vom Embryo Und das kann man auch dann entsprechend untersuchen, dauert auch 1 bis 2 Wochen. Aber auch hier hat man ein Fehlgeburtsrisiko. Das war der Stand bis jetzt. Und jetzt hat diese Firma Life Codex einen Bluttest entwickelt. Da müssen Sie der schwangeren Frau nur noch Blut abnehmen und können im Blut der Frau sozusagen daraus untersuchen, ob der Embryo die Disposition zum Down-Syndrom hat. Große Aufregung, auch in der Öffentlichkeit, in der Bundesrepublik, müsste man da nicht vorgehen dagegen. Meine Frau ist seit vielen Jahren ehrenamtlich in einer Lebensrechtsgruppe engagiert und soweit ich das kann, unterstütze ich sie darin sehr. Wir hatten vergangenen Sonntag eine längere Autobahnfahrt, in der wir zusammen im Auto gefahren sind und wir haben intensiv über diese Sache diskutiert und meine Frau hat gesagt, müsste man dagegen nicht protestieren? Müsste man da nicht irgendwelche Aktionen starten? Und ich habe gesagt, gegen wen willst du protestieren? Was diese Firma gemacht hat, ist, sie hat biotechnologische Methoden entwickelt, die ganz eindeutig das Risiko für den Embryo und für die Schwangere reduziert. Das ist ohne Abstriche ein wünschenswerter Fortschritt. Ich denke, Sie können mir da weitgehend zustimmen. Ich weiß nicht, was es da zu protestieren gäbe. Aber es ist natürlich zu erwarten, und da gebe ich meiner Frau natürlich voll recht, dass diese relativ einfache, technisch einfach durchzuführende Methode die Hemmschwelle senkt, diese Diagnose anzuwenden. Das heißt, man wird mehr Schwangerschaften mit Down-Syndrom diagnostisch erfassen. Und das wird vorhersagbarerweise mit mehr Abtreibungen einhergehen. Aber wo liegt denn das Problem? Liegt das Problem bei dieser Firma? Oder liegt das Problem letztlich nicht bei uns Menschen? Bei dem, wie wir mit diesen Dingen umgehen? Bei dem, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir glauben, ich habe einen Anspruch auf einen bestimmten Lebensstil und ein Kind mit einer bestimmten Disposition passt nicht in meine Lebensplanung. Als meine Frau zum ersten Mal schwanger war, da wurden wir, als wir bei ihrer Frauenärztin waren, gefragt, ob wir nicht eine solche Amniozentese durchführen wollten. Das hat damit zu tun, dass meine Frau schon relativ, sie war noch nicht alt, aber sie war durchschnittlich, sie war vergleichsweise alt für eine erste Schwangerschaft. Sie war fast 30. Und die medizinische Erfahrung zeigt, dass mit zunehmendem Alter die Häufigkeit von Down-Syndrom steigt. Und die Gynäkologen sind verpflichtet, in solchen Fällen so eine Diagnose zu empfehlen. Wir haben der Frau gesagt, für uns wäre ein Diagnoseergebnis völlig irrelevant. Unsere Entscheidung, dass wenn diese Schwangerschaft stabil bleibt und ein Kind zur Welt kommt, wir dieses Kind als ein Geschenk von Gott annehmen. Natürlich hoffen wir und zittern wir in manchen Etappen, ob das wirklich gesund wird. Aber wir würden das Kind, und deshalb sparen wir uns diese Untersuchungsmethode. Das ist übrigens noch nicht das Ende der Fahnenstange. Diese Firma will in diesen Tagen, ich habe keine Daten gestern mehr gefunden und auch heute Morgen nicht, ob dieser Test schon auf dem Markt ist, aber er soll im Juli auf den Markt kommen. Es gibt Leute, die versuchen, das zu verhindern, aber es gibt wahrscheinlich keine rechtliche Grund. Ja?
Soll das nicht ziemlich teuer sein?
der ist ziemlich teuer, ja. Aber wenn Sie mal Schwangere, also Eltern fragen, die sind bereit, ziemlich viel zu investieren dafür. Aber es ist richtig, es ist bisher noch nicht klar, ob, also wenn das jetzt gleich jemand einsetzt, muss er das vermutlich selber bezahlen. Es gibt noch keine Absprachen mit den Krankenkassen, ob die bereit sind, das ganz oder allenfalls anteilmäßig. Da gibt es bisher noch keine Regelungen. Aber diese Firma muss sehr schnell mit diesem Test auf den Markt, denn es geht schon weiter. Im Juni, also vor wenigen Tagen, ist eine wissenschaftliche Arbeit erschienen, da hat man das menschliche, das Erbgut eines Fötus entschlüsselt, und zwar ausschließlich aus dem Blut der schwangeren Frau und einer Speichelprobe des Vaters. Und in einem Artikel, der heute offiziell erschienen ist, also nur wenige Wochen später, also der ist am 4. Juli online einfach im Netz vorab veröffentlicht worden, hat eine andere Arbeitsgruppe das Erbgut eines Embryos ausschließlich aus einer Blutprobe der Schwangeren ermittelt. Einfach so, damit Sie das sich kurz vorstellen können, im Erbgut, im Blut, wenn eine Frau schwanger ist, dann ist dieser Embryo in der Fruchtblase drin, in Kontakt mit dem Mutterkuchen, und von dem Mutterkuchen sterben, das ist sozusagen programmiert, sterben immer wieder Zellen ab. Wir haben vorher gesehen, die Plazenta, der Mutterkuchen, stammt ursprünglich aus dieser befruchteten Eizelle. Das heißt, die Zellkerne aus diesen Plazentazellen haben auch dasselbe Erbgut wie der Embryo. Und wenn diese Zellen jetzt absterben und sich auflösen, dann kommt das Erbgut aus diesen Zellen ins Blut der Mutter. Und es ist heute möglich, der Mutter Blut abzuzapfen. Und jetzt finden wir da drin die zwei Varianten, also sozusagen die beiden Stränge von dieser Strickleiter vom Erbgut der Mutter. Das sind hier die Orangen und die Gelben. Und jetzt schwimmt da auch was drin, das kommt eigentlich vom Vater. Das ist vom Embryo. Und wenn man jetzt schaut, eigentlich, wenn wir nur von der Mutter Erbgut haben, müssten gleich viele orangene und rote da drin sein. Wenn Sie sich jetzt die Mühe machen, orange und gelbe zu zählen, ich habe das mal gemacht, das sind 12 orange und 13 gelbe. Das heißt, es gibt mehr gelbe DNA und die muss dann vom Embryo sein. Und mit diesen Methoden kann man, das ist ein riesen Laboraufwand, aber der ist heute sozusagen weitgehend automatisiert, können Sie aus einer Blutprobe von der schwangeren Frau sozusagen im Prinzip den Embryo komplett genetisch untersuchen, im Prinzip auf alle denkbaren Erbkrankheiten. Das heißt, der Test nur auf Down-Syndrom, auf Trisomie 21, der ist eigentlich heute schon rein technisch Makulatur. Sie können darauf warten, bis da Tests kommen, da können Sie die gesamte Palette analysieren. Wir haben jetzt einige biotechnologische Methoden uns angeschaut. Und vielleicht ist es Ihnen so gegangen, wie mir das immer geht, da steckt ein ungeheures Bündel an Fragen drin. Soll man das alles? Darf man das? Welche Folgen hat das? Wir haben es an ein paar Stellen angedeutet. Was wird das für Folgen haben für behinderte Menschen? Wenn man ihnen sagt, eigentlich bist du ein Unfall. Eigentlich soll es dich gar nicht geben. Eigentlich bist du ein vermeidbarer Kollateralschaden. Du bist ziemlich teuer für unser Gesundheitswesen. Wir haben gesehen, mit diesen Möglichkeiten, die Embryonen zu untersuchen, wir stehen an ganz grundlegenden Fragen. Heute Nachmittag sind wir dieser
Was ist Leben überhaupt? Wann fängt es denn an? Was macht den Menschen zu Menschen? Wenn Sie einen oberflächlichen Blick oder wenn Sie einen Blick durchs Mikroskop sich gönnen und da einen menschlichen Embryo und einen Mäuseembryo sehen, auf den ersten Blick können Sie den gar nicht unterscheiden. Und es ist so klein, wenn da einer fehlt, das merkt gar keiner. Aber was ist? Ist das ein Mensch? Wird das ein Mensch? Wann wird es ein Mensch? Und die große Frage ist, was gilt überhaupt? Gilt, du sollst nicht töten, erst nach überschreitender Pubertät? Unsere Neugierde, Dinge immer besser zu verstehen, immer genauer zu sehen, bringt uns in ganz, ganz schwierige Situationen, stellt uns vor spannende Fragen. Und sehen Sie, wir haben heute so viele Ethikkommissionen wie noch nie. Viele Experten für Ethik. Gehen Sie mal in eine Bibliothek und schauen Sie mal in der philosophischen Abteilung unter Ethik. Da gibt es meterweise Literatur. Und wenn Sie sich mal den Luxus leisten, eines dieser Bücher zu lesen, dann werden Sie feststellen, dass wir heute weniger denn je wissen, was denn gilt, woran wir uns orientieren sollen. Da bekommen Sie viele, viele Fälle vorgeführt von Dilemmasituationen. Ich möchte Ihnen ein letztes, zugegeben, extremes Beispiel vorstellen. Im Februar diesen Jahres haben zwei italienische Philosophen, die derzeit in Australien forschen, ein philosophisches Papier veröffentlicht, in dem sie eine spannende Frage diskutieren. Nachgeburtliche Abtreibung, warum sollte ein Baby am Leben bleiben? Und die diskutieren dort eine spannende Frage. Die sagen zum Beispiel, was kann denn eine schwangere Frau dafür, dass bei ihr ein Test eben nicht gemacht worden ist und dass sie Down-Syndrom erst nach der Geburt feststellt? Warum soll denn eine Schwangere, die diese Diagnose hat, ihr Kind straffrei abtreiben dürfen? Und diese Frau, die jetzt eben Pech gehabt hat und diese Information erst nach der Geburt hat, nicht. Sollten wir nicht konsequenterweise Eltern zugestehen, auch Kinder nach der Geburt abzutreiben? Und sehen Sie, was jetzt, vielleicht spüren Sie mal in sich rein, ja? Unsere spontane, intuitive Entscheidung ist, boah, geh doch nicht. Man kann nicht einfach ein Kind umbringen. Aber wie wollen Sie das begründen? Beides ist, Sie würden beides nicht zulassen. Ja? Aber sehen Sie, an das eine, an die Abtreibung, haben wir uns gesellschaftlich im Grunde genommen schon gewöhnt. Und hier sind zugegeben zwei extreme Philosophen, aber die Fragen aufwerfen, die uns vielleicht spontan empören, aber wo wir vielleicht auch merken, wir sind eigentlich schon auf einer schiefen Ebene, wo es den Berg runtergeht und wir gar nicht mehr so einfach argumentieren können und sagen, sag mal, spinnt ihr? Das kann man doch nicht machen. Wenn wir in die Diskussion einsteigen wollen, dann wird das ganz schön anstrengend. Und es gab eine hitzige Diskussion, auch im Internet, unter Fachleuten. Und die Herausgeber dieser Zeitschrift mussten sich rechtfertigen. Und sie haben dann im Internet, auch in Statements, gesagt, wir vertreten diese Position nicht. Aber wir laden einfach ein, bringt eure Gegenargumente. Jeder, also Sie sagen, dieser Artikel ist von Fachkollegen begutachtet worden, der hat die normalen wissenschaftlichen Kriterien erfüllt und es ist jeder eingeladen, ebenfalls fachliche Artikel zu verfassen, die andere Positionen vertreten. Es ist sehr einfach, dagegen zu polemisieren und zu sagen, aber das zu begründen, ist gar nicht so ganz einfach. Ich möchte mit Ihnen, haben Sie noch ein paar Minuten Geduld mit mir? Dann würde ich Ihnen gern noch einen Punkt machen und einfach der Frage nachgehen, und was mache ich jetzt als Christ? Und das Erste, was ich Ihnen einfach, vielleicht schockiert Sie das, aber das Erste, was ich Ihnen sagen möchte, ich glaube, es ist ein großer Irrtum, wenn Christen meinen, diese ethischen Fragen sind eigentlich ganz einfach und klar zu beantworten. Wenn Sie diese Meinung vertreten, dann würde ich Sie einfach bitten, lesen Sie mal ein paar von diesen Büchern, versuchen Sie sich mal mit den Problemfällen konkret vertraut zu machen, dann werden Sie etwas ahnen von dem, was die Herausforderungen wirklich sind. Ich glaube nicht, dass es das Spezifische ist von Christen, dass sie in Ethik den Durchblick und die bessere Position haben, dass sie wissen, was in all diesen schwierigen Situationen zu tun ist, das glaube ich nicht. Das Erste, was mir persönlich wichtig ist, ist festzuhalten, dass Menschen, die Gott kennen, insofern einen großen Vorteil haben, dass sie Verantwortung leben können. Und wenn ich Verantwortung sage, dann meine ich das, was in diesem Wort zum Ausdruck kommt. Wir haben ein Gegenüber, dem wir Antwort geben können. Dem wir Fragen beantworten können. Und was Ethik ist, könnten Christen eigentlich ganz am Anfang, wenn sie ihre Bibel aufschlagen, da wird von Anfang an ist das ein Thema. 1. Mose 3. Adam, wo bist du? Ein Kapitel später, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und dann sehen Sie schon, Ethik ist gar nicht so einfach, auch für Christen nicht. Weil wir ganz schnell merken, wir Menschen leben ein Leben, in dem wir permanent schuldig werden. Und ich glaube, das ist für eine christliche Ethik, für christliche Positionen ein ganz großer und wichtiger Punkt. Das zunächst einfach mal für sich selber festzustellen, ich werde in meinem Leben, in meinem Alltag, in dem, wie ich mit anderen umgehe, ich mache das mal ganz konkret, in dem, wie ich mit meinen Kindern, in dem, wie ich mit meiner Frau umgehe, werde ich schuldig. Und da gibt es überhaupt nichts zu rechtfertigen. Und da nützt es mir überhaupt nichts, wenn mir irgendein Eheberater sagt, das müssten Sie alles ganz anders machen. Sondern ich bin heute schuldig geworden. Und der entscheidende Punkt, den Christen in ethische Diskussionen beitragen können, ist eine Ehrlichkeit an diesem Punkt. Und sehen Sie, da sehe ich schon ein ganz großes Problem an mir selber, an den Geschwistern, mit denen ich unterwegs bin, und ich meine das auch an vielen anderen Christen beobachten zu können. Wir sind an der Stelle oft sehr viel scheinheiliger als heilig. Wie viel Energie wende ich auf, um den Eindruck zu erwecken, ich bin im Grunde genommen schon in Ordnung. Nein, das bin ich nicht und ich weiß es. Und ich glaube, wir könnten einen glaubhaften Beitrag leisten, wenn es uns gelänge, an dieser Stelle ehrlicher zu leben. Aber Schuld bekennen allein nützt noch gar nichts. Das macht uns für sich nur noch hoffnungsloser. Der Punkt, der für Christen dazugehört, ist, dass wir wissen, dass Gott sagt, jawohl, du bist schuldig, du bist verloren. Und du hast in meinen Augen keine Chance. Weil Gott mit Sünde, mit dem Bösen nichts gemein hat. Und Gott eine ganze Heilsgeschichte inszeniert und an Karfreitag seinen Sohn ans Kreuz nageln lässt. Und dann sagt dieses Opfer, biete ich dir an, dass der Tod, der dort gestorben worden ist, dein Tod ist, die Folge deiner Schuld. Und das ist das Grundlegende dessen, was ich, wenn ich Christ bin, für mich in Anspruch nehme, dass ich dieses Angebot Gottes ernst und annehme. Und ich halte es für eine Illusion, dass wir in Ethikfragen die besseren Antworten haben. Haben wir nicht. Aber wenn wir etwas, einen Beitrag, einen spezifisch christlichen Beitrag in der ethischen Orientierungslosigkeit unserer Tage leisten wollen, dann weiß ich eigentlich ehrlich gesagt keinen besseren, als wie evangelisieren, Zeugnis geben, Menschen Voraussetzungen zu verschaffen, dass sie ehrlich dazu stehen können, ich habe Fehler gemacht. Ich mache Fehler, ich bin schuldig. Und das ist kein Klacks, nichts Kleinliches. Sondern das sind Dinge in meinem Leben, die eigentlich mein Todesurteil nach sich ziehen, zur Folge haben. Und Menschen sagen, dieses Todesurteil ist vollstreckt. Vergebung ist im Angebot. Und dann können wir Menschen sagen, dieser Gott, der mir meine Schuld vergeben hat, der hat in seinem Wort sehr klare Leitlinien gegeben, wie wir als Menschen nach dem Sündenfall in einer gefallenen Welt leben können. Und das Konzentrat haben wir in den 10 Geboten. Und dann können wir vielleicht wieder einen Beitrag leisten dazu, dass Menschen die 10 Gebote vielleicht mal wieder lernen. Ganz viele unserer Zeitgenossen kennen vielleicht nicht einmal mehr das Wort, nicht einmal mehr den Begriff, geschweigende den Inhalt der 10 Gebote. Wo sind die Christen, die sie leben? Und ich möchte mit dem Gedanken schließen, der vielleicht nicht ganz einfach ist, aber ich möchte Ihnen zumuten. Ein ganz großes Problem bei Christen ist, da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, dass sie immer wieder der Gefahr erliegen, dass die Ziele, die in unserer Gesellschaft, bei unseren Mitmenschen, die Ziele sind, die übernehmen wir einfach. Und so kommt es, dass wir auch als Christen den Wunsch verspüren, das hohe Ziel haben, möglichst lange gesund zu sein, möglichst lange fit zu sein, möglichst ein hohes Alter zu erreichen. Und dann oft so grundlegende Fragen stellen und von Gott so wenig Antworten bekommen. Gott, warum mutest du mir das zu? Warum mutest du in unserer Gemeinde, dieser Familie, dieses Unglück zu? Warum muss die Frau jetzt eine Krebsdiagnose bekommen? Warum muss dieser Mann jetzt sterben? Warum muss dieser Unfall sein? Und wissen Sie, was wir versäumt haben? Bitte verstehen Sie mich recht, ich will jetzt nicht so tun, als wären all diese Probleme Kleinigkeiten, das sind sie nicht. Aber worauf es mir ankommt, ist Folgendes. Wir haben als Christen noch zu wenig gelernt, den Lebenshorizont, den Gott uns in seinem Wort aufspannt, ernst zu nehmen. Dass wir sterben müssen, das sagt uns Gott in seinem Wort sehr klar. Das könnten Sie in einer großen Tafel über jeden Kreissaal schreiben. Das könnten Sie jedem Säugling gleich mitgeben. Das wissen wir so sicher wie nichts anderes. Und es ist ein Trug, wenn wir glauben, wir können mit immer noch besserer Technik den Tod irgendwann mal eliminieren. Nein, weil der Tod eben nicht ein biologisches Phänomen ist. Das ist er auch. Aber die Bibel sagt uns sehr klar, der Tod hat im Grunde genommen eine ganz andere Quelle. Aber Gott zeigt uns in seinem Wort auf, Leben hat was zu tun, das geht bis hinein in die Ewigkeit. Und ich frage mich, wo findet das in meiner Lebensplanung seinen Platz? Und manchmal erschrecke ich drüber, wie auch ich mit Sorgen geplagt bin, wie wird das mit meiner Rente, wie wird das mit dem, was auf dem Sparbuch ist? Und muss eigentlich manchmal sagen, sag mal, spinnst du? Gott zeigt uns in seinem Wort, das, was wir hier jetzt mit so ungeheuer großem Aufwand betreiben, ist eigentlich im biblischen Licht besehen ein kleines Vorspiel. Und das Eigentliche, das kommt. Und gehört haben wir das alle schon. Leben wir's? Vielleicht müssten wir in unseren Gesprächen, auch in unseren seelsorgerlichen Gesprächen, an dem Punkt sorgfältiger sein, aufpassen, miteinander einander helfen, das stärker ins Blickfeld zu bekommen. Es ist nicht Gottes Problem. Für Gott ist das, er hat uns schneller bei sich. Und wenn wir das ins Blickfeld kriegen, dann nimmt das nicht alles, jedes Problem und nicht jeden Schmerz weg, überhaupt nicht. Aber kriegt eine andere Dimension, wenn wir das Ganze kennen. Und Gott zeigt uns das Ganze in seinem Wort. Und dann können wir vielleicht auch am einen oder anderen Krankenbett nicht nur davon reden, dass ich da gehört habe, dass es da wieder eine neue Therapie gibt, die vielleicht doch hilft. Oder dass wir als Gemeinde mit ungeheurer Anstrengung für das letzte große Wunder beten. Das ist alles in Ordnung, wenn wir das tun. Und Gott kann das tun. Und Gott hat das schon viele Male getan. Aber wir sollten miteinander auch darüber reden, der Punkt kommt in deinem Leben, an dem du hier loslassen musst. Und lasst uns doch solche Krisen nutzen als Gelegenheiten. Auch über die Frage nachzudenken, wie will ich sterben? Ist nicht erstaunlich, dass wir wenig in unserem Leben so sicher wissen, wie dass wir sterben müssen. Und keine Frage schieben wir so konsequent weg wie genau diese. Dabei gibt uns Gott in seinem Wort alle Mittel in die Hand, die wir brauchen, um auch die Spannung dieser Frage auszuhalten. Sie sehen, ich habe auch als Christ auf viele dieser ethischen Fragen nicht die Spezialantwort. Habe ich nicht, nein. Aber ich glaube, dass noch viel mehr Christen eigentlich auch das Zeug haben, sich mit den Problemen wirklich zu beschäftigen. Und es gibt zu wenig Christen, die sich der Mühe unterziehen, hier wirklich mitzudenken. Wir leben in einer Zeit, und das wären große Chancen, wo Christen hier mitdiskutieren. Nicht in dem Sinne, wir wissen es, und wenn ihr es so machen würdet, wie wir denken, dass man es machen sollte, dann wäre die Welt in Ordnung. Nein. Sondern indem man sich wirklich den Problemen stellt und auch zugeben kann, wie wir das gut machen, ich weiß es wirklich nicht. Aber dann zeugnishaft selber verantwortlich, vor Gott verantwortlich leben, indem wir auf seine Fragen Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ehrlich Antwort geben. Im Wissen, wir sind schuldig geworden, wir haben Fehler gemacht. Aber dieser Gott, der fragt, ist ein Gott, der mir Vergebung anbietet.
Ich hoffe, also müde sind Sie jetzt wahrscheinlich und mit vielen Dingen zugedeckt. Ich hoffe, dass ein paar spannende und interessante Dinge für Sie dabei waren. Ich mache folgenden Vorschlag, ich würde das gern mit einem Gebet abschließen. Und wir können es dann so machen, diejenigen, die jetzt eigentlich schon lange ihre Matratze hören und ihre Konditionsmängel etwas ausgleichen würden, die sollen sich durchaus die Freiheit nehmen und gehen. Aber wenn noch jemand eine Frage hat, also ich bin gern noch da, wir können hier gern noch ins Gespräch kommen. Wir werden es dann einfach so machen, ich rede dann nicht mehr ins Mikrofon, sondern wir können uns einfach hier vorne noch zusammensetzen. Sie sind herzlich eingeladen. Aber ich möchte mich an dieser Stelle einfach für Ihre Geduld und für Ihr Interesse bedanken und möchte jetzt noch mit uns beten. Lieber Herr, durch das, was wir auch jetzt gesehen und miteinander bedacht haben, da gibt es viel, was uns staunen lässt. Und wir entdecken so manches, was wirklich genial ist, was du dir toll ausgedacht und toll umgesetzt hast. Aber Herr, wir sehen auch, dass da viele Dinge nicht gut laufen, auch Fehler drin sind und dass wir damit zu kämpfen haben. Du zeigst uns in deinem Wort, dass das nicht deine Produktionsfehler sind, sondern dass das Fehler sind, die aufgetreten sind, weil wir nichts mit dir zu tun haben wollten. Weil wir nicht als Geschöpfe mit dir als unserem Schöpfer leben wollten, nicht auf dich hören wollten. Weil wir selbstständig sein wollten. Und du zeigst uns in deinem Wort, dass Krankheit, Schmerzen, das Tod dadurch in die Welt gekommen sind und zu unserem Alltag gehören. Und Herr, du weißt um all die vielen Situationen in unserem Leben, wo uns das niederdrückt, wo wir damit nicht fertig werden. Wir danken dir für das Vorrecht, dich kennen zu dürfen. Und von dir zu wissen, dass auch du darunter leidest. Dass wir nicht zu Hause sind, dass wir nicht bei dir sind. Herr, gib uns den Mut, wie du sie in diesem Gleichnis vom Zöllner uns zeigst, dass wir an unsere Brust schlagen und vor dir ehrlich werden. Und ich bitte Gott, sei mir Sünder gnädig. Herr, es sind nicht zuerst die anderen, zuerst sind es wir, die schuldig sind, die Vergebung nötig haben. Und wir danken dir, dass du sie uns zugesagt hast, dass du längst alle Voraussetzungen erfüllt hast dafür. Und danke, dass du uns in deinem Wort Leitlinien gegeben hast, Orientierungen, an denen wir entlang gehen können. Gib, dass wir sie ernst nehmen und hilf uns, sie zu lernen und zu leben. Herr, wir können es nicht aus uns, aber gib du uns deinen Geist, gib du uns Kraft und gib uns auch die Weisheit, unseren Mitmenschen auch in diesen Fragen wirklich hilfreich, nicht besserwisserisch, hilfreich zur Seite zu stehen und gib, dass es uns gelingt, auch ein Leben zu führen, das Vorbildcharakter hat. Hab Dank für alle Anstöße und für alles, was du uns auch in diesen Tagen zeigst. Wir danken dir und befehlen uns dir jetzt auch
für diese Nacht an, danken dir für alles, was du heute geschenkt hast. Wir wollen dich loben, Herr, und dir die Ehre geben und dich bitten, dass du uns nach deinem Willen einen neuen Tag schenkst morgen. Amen.